Teppe und Schweden ob Yacht. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
Waldmannsheil, Christian.
Waldmannsheil, Manja.
Du, ich hab Hunger. Wollen wir zu diesem Wildfood-Festival gehen?
Auf jeden Fall. Da gibt's eine ganze Halle in so einem Rondell, wo es nur zu essen und zu trinken gibt, vom Feinsten und vom Wild.
Dann lass uns doch bitte zum wilden Metzger gehen, zum Conny.
Conny, den kenne ich schon aus Hannover. Da haben wir schon beim Jungjägerabend am Tresen zusammengestanden.
Alles klar. Conny, komm mal rüber!
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Moin Conny, vielen Dank, dass wir kommen dürfen.
Gerne. Was kann ich für euch tun?
Ja, du kannst uns erstmal ein bisschen was erzählen, nämlich über dich. Oh. Wer du bist, was du machst und warum du das machst.
Conny, du bist charmant. Nein. Die Leute können ruhig merken, dass das hier nicht gestellt ist, sondern wird ich überfallen.
Warum ich das mache? Also ich bin Metzgermeister und bin ausgestiegen aus der konventionellen Schiene, weil ich wirklich nach einer Natürlichkeit gesucht habe. Im Fleisch. Und ich fand sie wirklich im Wald. Und hab da gesehen, dass da auch Bedarf ist, dass die Jäger vielleicht die Metzger nicht so reingelassen haben über die Jahre hinweg und dass da sehr viel gefährliches Halbwissen da ist. Und ich wollte einfach Sachen anders machen, leckerer machen, moderner. Und wir machen einen Pulled Pork von der Wildsau, wir machen einen Hirschleberkäse zu 100% wild. Was mir auch wichtig war, nicht das Hausschwein mit reinzunehmen, nur um das zu füllen und weil es billiger ist, sondern wirklich alles aus der Natur zu nehmen. Und das fand ich wirklich, das ist für mich wild, Natur pur.
Heute deswegen machen mache ich das. Viele Hausschwein mit rein, ich will das gleich mal aufgreifen, weil sie sagen, ja, da muss Fett ran an die Wurst beispielsweise.
Richtig, aber warum darf das denn nicht der Wildschweinspeck sein? Das ist eine Ausrede von dem Metzger, der keine Lust hat, das Wildschwein sauber zu machen, abzuziehen. Der kauft sich das Hausschwein, den Rückenspeck vom Schlachthof für kleines Geld, verwertet den und hier geht es um Ethik. Er schmeißt die Hälfte vom Schwein weg und bringt es im Wald, weil es ist technologisch für ihn nicht so wertvoll. Das geht nicht.
Also du meinst, man bräuchte das nicht zu strecken mit Hausschwein oder mit Hausschweinspeck, sondern man kann einfach auch das von der Sau verwerten, was sie hat. Also wir machen das beispielsweise so, viele hören dann ja beim Nacken auf, auch die Schwarte abzutrennen und lassen eben auch viel an der Schwarte, am Rückenspeck dran.
Richtig.
Also wir machen das dann auch beispielsweise so, dass wir auch wirklich die Backen noch nutzen. Ja. Da steckt ja eben nicht nur Fleisch, sondern auch Speck, den du dann, oder Fett, das du dann auch in die Wurst machen kannst. Ne?
Richtig. Die Backen können wir nehmen, die Bäckchen können wir nehmen. Das ist eins der teuersten Produkte vom Wildschwein. Die Kinnbacken. Wo der Metzger wieder keine Lust hat, die auszuschärfen, wie der Jäger so schön sagt, weil das ist ja mit Arbeit verbunden. Und dann kann man eben den Speck auch von der Schwarte noch nutzen. Ich kann mir den einfrieren, aber er muss gesäubert werden. Wir wissen alle als Jäger, wie schwer es ist, diesen Speck von einer Sau runterzuholen. Und da haben die meisten keine Lust, weil das bekomme ich ja wieder nicht bezahlt. Also das ganze Schwein ist verwertbar.
Ich habe mal bei so einem Kochbuch mitgemacht von Taste the Waste. Da waren wir in Hamburg in der Leverkusenstraße in einem Gourmet-Restaurant und haben dort auch ein Wildschwein zerlegt. Und die Köche haben dann auch wirklich alles verwertet von diesem Wildschwein. Das fand ich auch großartig, dass man wirklich alles, was geht, so wie unsere Vorfahren das eben auch gemacht haben, vom Tier dann auch verwertet hat. Und dieses Tier oder auch Teile von ihm sollen eben auch nicht umsonst gestorben sein, wenn wir es dann verwerten. Und was meinst du denn außer jetzt vom Haupt, was kann man noch verwerten vom Wild, was wir bisher noch nicht so verwerten?
Also es wird schon eigentlich alles verwertet, bis auf den Schuss. Vom Haupt können wir die Bäckchen nehmen und die Backen abschneiden. Das andere wäre noch das Auskochen eines Kopfes, wo wir eine Sülze zum Beispiel von machen könnten, oder die Haxen. Also da wird schon einiges viel getan, aber eben immer noch das Märchen von diesem Hausschweinzugabe. Selbst wenn wir eine schussfrische Leber haben, könnten wir praktisch eine Leber machen. Das Blut würde uns praktisch fehlen für eine Blutwurst. Da ist dann nicht mehr so viel drin durch den Schuss. Aber selbst wenn wir eine schussfrische Leber haben, wäre das für eine Leberwurst oder als Leber noch genießbar.
Was hältst du denn von der Idee, die mir neulich mal ein Jagdfreund sagte, der hat so ein kleines Eimerchen in seiner Kühltruhe und immer wenn er ein Stück Rehwild erlegt hat, dann kommt beispielsweise der Lecker dort hinein, bis er dann ganz viel davon hat und macht dann ein Zungenragout vom Reh oder solche Sachen.
Genau das ist es. Wenn ich mehrere, wenn ich nicht so viele auf einmal habe, sammle ich die Sachen. Ich kann die tiefziehen, ich kann die einfrieren und habe dann eben das dann zur Verfügung in entsprechender Menge. Das mache ich auch. Also das ist super, wunderbar, super verwertet.
Also ich glaube, da ist noch eine ganze Menge, was wir auch als Jäger vielleicht machen können, wenn wir es selber machen und selber wertschätzen. Ich habe so den Eindruck, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass viele einfach darauf hoffen, dass der Metzger, der Fleischer, der Schlachter, wie man ganz nach Region dazu sagt, das schon machen wird. Und wenn man dann so seine Abfälle dann zur Entsorgung zurückbekommt, dann klebt da noch viel Wildbrett oder auch eben Fett dran. Meinst du, dass man die Jäger selber dazu bewegen könnte, eben auch in die Veredelung, in die Verarbeitung zu gehen und nicht nur eben das Stück in der Schwarte oder in der Decke dann abzugeben?
Das ist eigentlich meine Botschaft, die ich versuche rüberzubringen. Wirklich, dafür gebe ich diese Seminare. Der Metzger arbeitet im halb illegalen Bereich. Er braucht extra Räume. Wenn er die nicht hat, muss er zeitversetzt arbeiten. Das heißt, bevor er Wildbrett in den Betrieb bringt, der getrennt sein muss, muss er erst eine Zwischenreinigung machen. Sonst macht ihm der Veterinär irgendwann mal diesen Betrieb zu. Das heißt, er hat da gar keine Lust zu. Also es muss alles sehr schnell gehen und Zeit ist dann Geld. Und dementsprechend wird er auch arbeiten. Das heißt, er hat nicht die Qualität. Wenn ich sehe, dass einige Jäger einen Jeep haben für 30.000 Euro, eine Flinte für 20.000 Euro, fangt jetzt endlich an, euren Servierkram aufzurüsten. Kauft gute Messer, eine Schleifmaschine, eine Wurstmaschine, einen guten Fleischwolf und verwertet alles. Ein gutes Kühlhaus und fangt an, wirklich selbst zu arbeiten. Und dann habt ihr diese Top-Qualität. Praxis makes you professional.
Wir haben gestern Abend beim Messeabend der Pirsch zusammengestanden mit Thomas Feldmeier. Der hat ja solche fertigen Zerwirkräume. So ein Komplettpaket mit Zerwirk- und Kühlraum. Könnte man denn in solchen Anlagen auch gleich noch die weitere Verwertung des Wildes vornehmen?
Die weitere Verwertung, was verstehe ich darunter?
Also beispielsweise eben so ein Wurstfüller oder solche Dinge machen. Ich muss ja, um letzten Endes hygienisch einwandfrei arbeiten zu können, ein entsprechendes Umfeld machen. Also ich kann ja nicht jetzt das Stück zerwirken in diesem Zerwirkraum und anschließend nehme ich es in meine Hausküche und mache dort die Bratwurst, oder?
Durchaus möglich. Also wenn du das für den Eigenbedarf machst, ja, du darfst es, und das ist leider so, ohne einen Gesellenbrief nicht in den Verkehr bringen. Du darfst es verschenken, aber du bist dann auch wieder in dem Bereich, eine Bratwurst 3 mm gewolft fällt unter die Hackfleischverordnung. Das heißt, wenn du die verkaufen möchtest, geht es nicht so ohne weiteres. Da muss dann wieder ein Metzger her mit einem Meisterbrief, der dafür unterschreibt. Aber im privaten Bereich auf jeden Fall möglich. Eine kleine Wurstspritze, einen kleinen Fleischwolf, ein bisschen Därme, ein Messer und schon hast du deine eigene Bratwurst. Und du kannst mehr veredeln, Abschnitte veredeln. Ein Tier hat nicht nur Edelteile, wir haben nicht nur Keule und Rücken. Und das findet ja fast nur statt bei den Leuten. Geh mal auf den Markt, du siehst das nur. Einmal Keule, einmal Rücken. Der Rest findet gar nicht statt. Die schönen Blätter, was mache ich damit? Den Träger. Und das veredeln wir zu einer wunderschönen Bratwurst, einer wunderschönen Mettentchen. Schinken ist schon wieder Königsdisziplin. Da gibt es auch mal so ein paar Fehlversuche. Das können die Profis, glaube ich, besser. Aber selbst, da wird so viel zu Hause gerade gemacht. Ich sehe das auch immer in den Social-Media-Bereich, die machen richtig gute Sachen zu Hause. Also und, da tut sich was in der Szene.
Ja, und wie ist das jetzt mit der Würzung? Also wenn ich jetzt so eine Bratwurst selber mache, eine grobe Bratwurst, da braucht man ja nicht mal einen Brühvorgang dafür.
Nein.
Das heißt, ich kann direkt wolfen und die Wurst füllen und dann die Wurst auf den Grill legen.
Richtig.
Worauf muss ich dann achten, wenn ich dieses, ist ja dann kein Fleisch brät, sondern eben gewolftes, oder heißt es
ja,
gewölftes?
Ja, wir sprechen vom Brät.
Auch dann vom Brät, ja. Wenn es nicht gebraten oder gegart ist, ist trotzdem Wurstbrät. Worauf muss ich da achten bezüglich der Würzung?
Also es gibt so ein Pi mal Daumen Verhältnis, dass die alten Metzger haben immer 20 Gramm Steinsalz genommen. Das scheint aber den Leuten heute zu salzig. Ich arbeite im Bereich 16-17 Gramm mit Meersalz.
Auf 100 Gramm?
Auf immer ein Kilo.
Also auf, Entschuldigung,
immer, wir reden
also
100 immer über Kilo, Gramm. 1000 Gramm, immer über die Kilomenge. Dann gibt es so 2-4 Gramm Pfeffer und dann muss man aufpassen bei Nelke, das sind so starke Gewürze, Piment, Fenchel, die liegen so im Viertelgramm-Bereich pro 1 Kilo Wurstmasse. Es gibt Zeitungen, die habe ich wirklich selbst gekauft, wir machen heute mal Bratwurst, wir nehmen 1 Kilo Wurst und wir nehmen 1 Esslöffel Fenchel und 1 Esslöffel Wacholder. Wir machen das Ganze heute italienisch. Das kannst du nicht essen, das geht nicht. Und ich weiß nicht, wo die sowas aufschnappen, aber du hast kein Erfolgserlebnis. Wenn ich wusste, möchte ich den Jägern vermitteln, ihr habt eine Gelinggarantie, weil du grillst nie alleine. Und wenn da Leute um den Grill herumstehen und loben dich, dann wirst du einen Meter größer und sagst, jetzt hat meine Jagd einen Sinn. Ich mache Sachen lecker. Ich kann Leute begeistern mit meinem Hobby.
Und gibt es einen Vorteil, dass man so eine Bratwurst brüht, oder ist es ganz egal, kann man die auch so roh, genauso verarbeitet, dann lagern und grillen? Wo sind da die Präferenzen?
Wenn du eine grobe Bratwurst machst, eine frische Bratwurst, so nennt sich das, die hat eine begrenzte Haltbarkeit. Das heißt, du kriegst vielleicht, wenn du hygienisch arbeitest, 5-6 Tage Haltbarkeit maximal. Dann kannst du sie vakuumieren und einfrieren bis zu einem Jahr. Eine Brühwurst ist mindestens 35 Tage haltbar, weil die gebrüht ist. Die Keime sind abgetötet. Brühwurst wird mit Eis hergestellt, das ist ein Kuttervorgang. Und die Bräunung entsteht eigentlich über Dextrose und Traubenzucker. Das heißt, eine frische Bratwurst ist eigentlich die ehrliche Bratwurst, die nur aus Fleisch und Fett besteht und Gewürzen, die kein Wasser braucht.
Also die braucht kein Wasser und auch keine Dextrose, also um es deutsch zu sagen, Zucker.
Ja, genau. Also keine wirklich Zusatzstoffe. Die kann man ganz natürlich herstellen mit Gewürzen und mit Kräutern. Und das finde ich eigentlich dem Tier geschuldet, eigentlich die beste Alternative. Keine Chemie einzusetzen. Ich habe auch ein Bindemittel drin, das ist aber Kartoffelstärke. Dann hat die einen besseren Biss. Aber wir bleiben in der Natürlichkeit, weil es ist ein Widerspruch, wenn ich der Natur ein Tier entnehme und setze da zusätzliche Zusatzstoffe rein aus dem Chemiebereich. Phosphate, Citrate, Ascorbinsäure, Ascorbate. Das hat dann für meine Sachen in einer Wildwurst nicht zu suchen. Oder GDL für Salami. Hohen Delta-Laktose, ein Schnellreifemittel. Es sagt der Name schon, Schnellreifemittel. Gib dem Produkt doch Zeit, damit es schön wird.
Und was meinst du, wie viel Zeit muss man so einem Produkt geben? Also wenn ich jetzt ein Stück Rehwild geschossen habe, will davon Rücken und Blätter verwerten. Wir haben das ja neulich schon mal in einem Podcast von Teppe und Schweden auf Jagd dargestellt. Ich bin da auch so ein Fan davon, das durchaus mal einen Tag länger hängen zu lassen. Aber die muss ich auch die nicht so edlen Stücke so lange hängen lassen, oder empfiehlt es sich, die vorher rauszunehmen und zu verarbeiten? Wie ist deine Meinung dazu?
Also wenn das Reh sauber geschossen ist, gut versorgt wurde, und das ist das Wichtigste, postmortem nach dem Schuss, das Tier zu versorgen. Wir haben immer noch Fäkalreste dran im Darmbereich, die müssen abgespült werden. Es gibt immer noch einige Leute, die sagen, du musst nicht spülen, Wasser ist ein Keimträger. Leute, was sind Fäkalien dann? Das ist der eigentliche Keimträger. Und dann empfehle ich bei Rehen, wenn es möglich ist, bei guter Versorgung eine 2- bis 3-tägige Fellreifung, und dann zerlege ich das. Reh hat eine ganz feine Muskelstruktur. Das Sika-Wild, das Dammwild, das sind alles Feinfasern, feinstrukturierte Muskelpartien. Die sind zart. Und ein Schwein, da wird der Fehler am häufigsten gemacht. Ein Schwein wird am Donnerstag geschossen, am Freitag serviert, am Samstag eingefroren. Ich reife meine Schweine, die ich kaufe, 5 Tage im Fell, bei guter Versorgung vorausgesetzt, ohne Knochen im Vakuum, 10 Tage mindestens noch im Vakuum.
Danach, zusätzlich?
Zusätzlich, um dann eben Zartheit zu haben. Wir reden über einen Abhängeprozess, das sind Milchsäurebakterien, wo Adenosin-Triphosphat, jetzt wird chemisch, zu Adenosin-Monophosphat umgewandelt wird. Das sind die Milchsäurebakterien, das ist dieser Abhängeprozess. Und der wird gestoppt, wenn du Fleisch einfrierst. Dann ist das vorbei. Und dann hast du nicht diesen Genuss. Und dann kriegen wir die Leute nicht zum Wild, weil die sagen, ach nee, gib mir doch lieber das Hausschwein, das ist schön zart.
Und wie ist das beim Rotwild? Das ist doch sehr grobes Fleisch oder grob faserig?
Eigentlich nicht. Auch eine feine Faser.
Auch so wie beim Schwarzwild oder eher wie beim Rehwild, so nach 3 Tagen?
Eher wie beim Rehwild, beim Dammhirschen, auch sehr zart. Der reift genauso, 2 bis 3 Tage ist der Rotwild schon gut.
Also nach 2 bis 3 Tagen
Rotwild und dann im Kühlraum auch 10 Tage lasse ich die hängen. Und dann sind die so mürbe, so zart.
Und dann erst einfrieren.
Und
quasi.
Dann erst einfrieren. Sonst wird der Reifeprozess unterbrochen.
Und ich habe zu Hause das so gemacht, dass ich das also in so einen Vakuumierbeutel gegeben habe, ja, und dann Vakuum gezogen habe. Stelle aber ganz häufig fest, dass, wenn ich es dann aus dem Eis nehme, auch da Luftzieher sind. Wie kann ich sowas verhindern?
Reden wir über Teilstücke mit Knochen?
Nein.
Oder ohne?
Ohne Knochen. Gut.
Ohne Knochen hast du falsch eingezogen, da hat irgendwas nicht gepasst, dann hast du eine Falte im Beutel gehabt, an der Schweißnaht, die muss man dann glatt ziehen. Mit Knochen.
Also auf Falten im Beutel passe ich schon immer auf? Auf
Falten im Beutel an der Schweißnaht, ja. Dein Vakuumgerät ist kaputt. Oder aber zu heiß eingestellt beim Schweißen.
Das kann passieren?
Ja, das kann passieren.
Wenn der zu heiß schweißt,
dann schweißt ja? der die Naht und die öffnet sich dann wieder, weil das Plastik ja dann geschmolzen ist an der Stelle. Durchaus möglich. Und der andere Fehler, der häufig gemacht wird, wir reden wieder über die Flinte für 20.000 Euro, aber ich decke den Knochen mit einem Knochenvlies nicht ab. Da ist auch viel Unwissenheit vom Equipment her. Ich arbeite jetzt mit jemandem zusammen, Fleischereinkauf. Da gibt es dieses Equipment, ein Knochenlein zum Beispiel. Es bringt ja nichts, wenn ich ein Teilstück vakuumiere und nach 2 Minuten ist es wieder ein Luftzieher, weil der Knochen durch den Kunststoff gestoßen hat. Da kann ich es in den Müllbeutel packen.
Ja.
Das heißt, gutes Equipment, Knochenlein, Knochen abdecken.
Und also, weil ich das nicht haben möchte mit diesem
Luftziehern,
löse ich fast alles aus. Ein Freund von mir ist auch Fleischermeister, der hat mir gezeigt, wie ich das auslösen soll. Und auch beim Rothirsch löse ich dann also wirklich vom Haupt bis zu den Keulen den ganzen Rücken aus und schneide es dann alles in entsprechende Portionen zurecht.
Ja.
Empfiehlst du, das alles auszulösen oder auch durchaus aus geschmacklichen Gründen einen Knochen irgendwo dran zu lassen?
Also geschmackliche Gründe gibt es einmal, du kennst das von der guten Suppe, Suppenfleisch, da muss der Knochen mit rein. Im Wildbereich reden wir über eine schöne Haxe. Die würde ich immer am Knochen lassen für den Geschmack oder eine Ossobuco vom Rotkalb, das allergrößte überhaupt im Ganzen. Dann reden wir über verschiedene Cuts, die auch mit Knochen sind. Wie willst du denn ein Tomahawk-Steak machen oder ein T-Bone-Steak, wenn du alles auslöst? Gar nicht möglich. Das heißt aber wieder, du musst Equipment haben, um das herzustellen. Oder dein Metzger macht es dir. Also vorausgesetzt, immer vorausgesetzt, um Knochen, wenn du Teilstücke hast, die angesägt sind, die neigen dazu, an diesen Stellen sind die Mikroorganismen am stärksten. Das heißt, die muss ich abdecken und ein bisschen schneller einfrieren. Immer Sauberkeit, Hygiene vorausgesetzt. Aber es kommt immer auf den Cut an. Was willst du?
Und du hast so einen Vlies genannt eben.
Vlies oder Knochenlein, ja.
Oder Knochenleinen ist ja. das? Also direkt so wie so ein Leinentuch, was wir aus Mutters Küche von früher
kennen? Ja, so ein bisschen dicker. Das ist so ein Knochenlein und dann kann der Knochen nicht den Beutel durchstoßen. Oder das Vlies, das kennen wir vom Gehackten aus dem Supermarkt. Da liegt immer so eine Tamponage drunter, die saugt den Saft aus. Das schützt gleichzeitig den Knochen, den Beutel, dass der Knochen nicht durchstößt. Aber es saugt dir auch den Fleischsaft, weil Blut haben wir ja nicht mehr, den Fleischsaft noch aus. Auf.
Und das gibt es eben auch im Zubehör zu kaufen, dort wo man auch diese Einschweißbeutel bekommt.
Ganz genau. Zum Beispiel bei der Firma,
die du eben genannt hattest. Kannst du ruhig sagen.
Ja, das ist die Firma Elat. Das ist ein Fleischereinkauf in Gütersloh. Da kaufen die ganzen Metzger ihr Equipment und der geht jetzt gerade in die Jagdszene.
Mhm. Und bei den Messern ist es ja so, dass die auch immer schön scharf sein müssen.
Richtig.
Das habe ich soweit begriffen. Was ich noch nicht so drauf habe, muss ich ehrlich sagen, ist dann auch die Säge so zu verwenden. Also das mit dem Auslösen klappt bei mir schon alles wunderbar, bin ich mit zufrieden, lasse auch nichts am Knochen dran. Aber dieses mit der Säge, gerade so, wenn man die Rippen dran lassen will, beispielsweise, wie du sagst, eben so ein Tomahawk-Steak, also das dann wirklich aussieht wie so ein Beil, eben mit einem langen Stiel in Gestalt dieser Rippe, die dann dran bleibt. Aber ich muss dann halt diese Rippe ja lang runterschneiden. Ja. Wie bekomme ich da einen wirklich sauberen Schnitt, gerade bei feinerem Wild, bei Kälbern oder bei Rehwild? Wie bekomme ich da so einen sauberen Schnitt in diese Rippen, dass es wirklich da keine Probleme gibt?
Jetzt habe ich eine Überraschung für dich. Ich habe mir eine Flex gekauft, eine Flex von Makita, die ich runterregeln kann. Eine Profi-Aufhausäge arbeitet mit 1900 Umdrehungen. Diese Flex arbeitet mit 3000, wenn ich die runterregel, also keine normale. Und dafür gibt es ein Sägeblatt, Feinverzahnung, und das arbeitet wie im Profibereich. Das heißt, du machst richtig wunderschöne Schnitte. Und ich denke, letztes Jahr hat das so ungefähr nach meinen Seminaren 50 Mal unterm Weihnachtsbaum bei irgendeinem Jäger in Deutschland gelegen. Da sind die Jungs gerade richtig steil gegangen. Also das macht einfach Spaß. wirklich. Den Link gibt es bei mir auf Anfrage, wo es das Sägeblatt gibt und da helfe ich gerne.
Aber es ist noch nichts, was man so frei auf dem Markt bekommen kann, beides zusammen, sondern man muss sich das so ein bisschen auch zusammen gucken, um eben diese Profi-Tipps von dir dann umzusetzen. Ich finde es ganz toll.
Ja.
Und ich würde das auch ganz gerne mal ausprobieren. Also eine Flex muss ich mir besorgen. Da gibt ja heute auch so Akkuflex beispielsweise. Ja,
das ist eine Akkuflex, aber immer darauf hinweisen, keine normale, weil die haben 12.000 bis 14.000 Umdrehungen und dann wird es gefährlich. Das heißt, auch ein Arbeitsschutz immer vorausgesetzt, die muss mit 3.000 Umdrehungen laufen und dann hast du dieses Erfolgserlebnis. Du bist der Held in deinem Zerwickraum.
Und dafür brauche ich aber ein spezielles Knochensägeblatt.
Nein, das ist kein Knochensägeblatt, das kommt aus dem Metallbereich. Das ist aber Edelstahl, Feinverzahnung und das ist dafür geeignet.
Also eigentlich ein Metallsägeblatt?
Ja, es ist ein Metallsägeblatt, was ich da gefunden habe. Wir reden hier wieder über den eigenen Zerwickraum und nicht über den Handel. Weil dann brauchst du für alles eine Lebensmittelfreigabe.
Klar.
Die wüsste ich jetzt nicht, ob es die bekommt, aber mit Edelstahl ja. Weil es ist das gleiche Material wie ein Profisäge.
Und das kann man dann auch so reinigen, dass es dann hinterher wieder... Also ich stelle mir das so bei so einer Edelstahl. Flex vor, die mein Vater so benutzt. Ich selber hatte massiv Respekt vor, weil er so viele Funken schlägt, wenn man mit so einer Flex eben ja Metall bearbeitet. Aber hier können ja keine Funken entstehen.
Nein.
Aber kriegt man das denn wieder auch, diese Flex, so sauber, dass da nicht die Fleischreste drin bleiben?
Da sind keine Fleischreste drin, die kann man ganz leicht reinigen, auseinanderbauen, da ist der Arbeitsschutz dran und dann sprühe ich die mit einem lebensmittelgeeigneten Öl wieder ein für den nächsten Gebrauch.
Was nimmst du da für Öl?
Das ist ein Balistrol-Lebensmittelöl.
Ach so, was gibt es auch?
Das gibt es auch für die Lebensmittelindustrie.
Ich würde mich ja sehr freuen, und wir haben ja in Hannover schon mal darüber gesprochen, Conny, wenn wir demnächst mal zusammen so ein kleines Seminar abhalten können.
Gerne.
Und vielleicht finden wir dann nochmal eine gute Gelegenheit, Manja, dass wir dann vielleicht auch mit den Freundinnen vom Jägerinnenstammtisch oder eben auch vom niedersächsischen Jäger den einen oder anderen dazu bewegen können, dazuzukommen, wenn wir so mal eine Veranstaltung machen. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Finde ich gut. Du machst mit dem Schweden erstmal mit Conny alleine, probierst es für uns aus und dann machen wir eine Nummer größer.
Oh ja.
Aber ich habe jetzt noch eine Bitte. Der Bene sagt immer, zum Schluss eines Podcasts darf sich jeder Gast etwas wünschen. Und heute fange ich als Mitgastgeberin ausnahmsweise mal mit einem Wunsch an. Ich habe Hunger. Conny, ich hätte gerne einen Leberkäse, einen Hirschleberkäse.
Wir haben Hirschleberkäse natürlich bei uns am Stand, 100% wild. Wir haben wirklich Hirsch genommen, Hirschabschnitte, Wildschweinspeck, alles selbst produziert.
Also dann lass uns gehen. Aber erst sagst du es, dein Wunsch noch. Was ist dein Wunsch? Was für deine Zunft, für dein Gebiet, was ist dein Wunsch?
Glück und Gesundheit. Ich bin da wirklich... Glück und Gesundheit. Mehr nicht.
Dem schließen wir uns an. Weidmann Zein und danke.
Ganz herzlichen Dank und Horido.
Horido, danke.
Teppe und Schweden ob Jacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung der VGH-Versicherung.